kompliziertes politisches Projekt ist. Und deshalb glaube ich, dass wenn wir das anschauen als zusammenhängende und ineinander hineingreifende widerständige Netzwerke und Gruppen, dann sieht sie am Schluss irgendwie ein bisschen anders aus. Und ich glaube, wir sind schon auch stark geprägt, auch ich persönlich, von der ganzen Gewalt, die wir erleben, auch von den krassen Unglücken, die ganze Zeit passiert oder diesen Massakern. Und ich finde, die müssen wir verurteilen. Aber ich glaube, wir sollten in dem drin ja auch eine kämpferische und positive Perspektive haben und auch sehen, wie viel zivilgesellschaftliche und widerständige Arbeit halt wirklich auch ausrichtet. Und ich glaube, um nochmals auf die Alarmfunkperspektive zu kommen, wenn man 2014 aufs Mittelmeer geblickt hat, dann war da wahrscheinlich kein einziges ziviles Seenotrettungsboot. Und heute ist da eine ganze Flotte von Flugzeugen, zum Teil bis zu 10 Booten und einer permanent betriebenen Telefonnotrufnummer, die versucht, Boote in Seenot zu retten und in klarer Ablehnung dem europäischen Migrationsregime entgegenzutreten.
Ja, vielen Dank, weil wenn man sieht, bis 2027 wird das Frontex-Budget 5,6 Milliarden ausmachen. Also ich denke, da ist es schon wichtig, worauf du hingewiesen hast. Es gibt eine Infrastruktur der Solidarität und das ist nicht das Einzige. Wir müssen nicht in Ohnmacht erstarren. Jetzt, Marie-Claire, du hast den Anfang gemacht. Ich gebe dir jetzt sehr offen gerne das Wort, zu reagieren nach deiner Auswahl auf Dinge, die jetzt gesagt worden sind, und vielleicht mit der Bitte, den Übergang in die offene Diskussion mit dem Publikum mitzudenken, soweit das möglich ist.
Oui, j'ai entendu avec une grande admiration, pardon, les deux collègues qui ont parlé du Parlement des réfugiés et du sauvetage en mer et de l'organisation. Je pense que le travail en réseau j'en ai fait l'expérience dans le mouvement d'asile durant toutes ces années, c'est que des gens qui sont venus et qui ont connu des réfugiés, qui ont connu les situations, ils se sont politisés, mais rapidement. Ça veut dire qu'ils ont posé des questions fondamentales à la société suisse. Et que ces gens, après ces questions, elles ont transversé leur situation de travail, leur situation de logement, leur situation de santé. Je dois dire que nous sommes dans un régime d'apartheid. Et si vous commencez à regarder avec attention, nous sommes plongés dans l'apartheid depuis que nous dormons, que nous travaillons à tous les niveaux de notre quotidien. Et on peut faire des liens, ce que j'ai pu faire avec d'autres, sur, par exemple, le travail syndical et le travail du mouvement d'asile. Au fond, moi, j'étais très intéressée que le mouvement d'asile n'en reste pas à l'humanitaire. On se sauve soi-même par rapport à l'évolution du capitalisme aujourd'hui. On n'aide pas les autres. On se sauve tous ou personne. Et si vous appliquez ça au travail, au logement, à la santé, à la circulation, au climat, ça traverse tout. Et cet apartheid, il amène à l'isolement et il amène aujourd'hui à développer ce capitalisme et à nous faire subir dans nos vies ce capitalisme. Et je pense qu'il y a un double travail qui se fait, puis qui est très usant, mais qui la résistance. Mais cette résistance, on doit pouvoir faire des liens avec nos vies quotidiennes et commencer à faire des contre-récits. Parce qu'il y a des récits sur la situation des réfugiés, mais il n'y en a pas encore assez sur la situation des Suisses et des gens qui vivent en Suisse, en Europe aujourd'hui, et qui subissent, nous subissons des choses. Par ailleurs, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'on ne parle pas assez des luttes des invisibles, des Suisses, par exemple, des Européens, qui sont des invisibles, mais qui sont là, qui sont là. Et moi-même, comment je parviens, après toutes ces années, j'ai deux enfants, j'ai des petits-enfants, je vieillis, etc., comment tout à coup je transforme cette idéologie et cette pratique capitaliste en quelque chose, en un projet de société différent. Alors il y a le pas que j'ai dit d'identification du nihilisme politique, mais il y a aussi mettre le pied dans la porte partout où nous vivons. Quand nous allons au supermarché, quand nous prenons le bus, quand nous sommes à l'école, quand nous sommes au chômage, quand nous sommes partout. Et je crois que la lecture, par exemple, on me disait sur la porte, là, je disais, mais il faut que les syndicats soient là, soient plus présents. Puis on me disait, ouais, mais eux, ils pensent que c'est une question humanitaire, les réfugiés. Non, ce n'est pas une question humanitaire. C'est la transformation de l'ensemble du système. Et Frontex, par exemple, vous commencez à regarder le budget, puis immédiatement, vous voyez l'augmentation faramineuse des budgets pour la guerre. Et vous voyez une baisse des budgets pour le social, etc. Un démontage fond de toute la structure qui a été construite à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et au fond, ça s'est fait gentiment avec un mensonge politique qui était très doux, qui était et au fond, on s'est habitué. Et c'est cela, je pense, en tout cas moi, ce que je pense que la transversalité se fait quand on fait la transversalité avec la misère de la vie quotidienne et avec les urgences. Je dirais pour aller très vite, c'est ça. Rappelez-vous, par exemple, j'aimerais donner un exemple. Rappelez-vous, en mars 68, il y a un document qui est sorti sur la misère en milieu étudiant à Strasbourg. Quelques semaines après, 68 flambait. La guerre au Vietnam, déjà dès les années 60, avait fait flamber un mouvement. C'est pour ça que je dis, pourquoi les réfugiés, ce n'est pas l'objet? Les réfugiés, c'est un rapport social et nous sommes dedans. Aujourd'hui, nous subissons la classe moyenne, la classe populaire, les précarisés. Par exemple, à l'université a pris le modèle américain néolibéral et a augmenté la précarisation des chercheurs. Par exemple, je me suis demandé en préparant cet exposé, est-ce qu'il y avait un programme du Fonds national là-dessus ? Et j'ai parlé avec certains chercheurs qui m'ont dit « Mais moi, je suis trop précaire, j'ai trop de difficultés pour mon travail, je ne peux pas chercher. » Et pourtant, par exemple, un des travaux de la recherche serait de montrer ces liens de l'apartheid, de casser ces liens d'apartheid dans la tête, en même temps qu'on les a dans les appartements, qu'on les a dans la santé, etc. C'est ça, c'est une forme de déplacement de la stratégie et je propose, mais ai-je raison, je ne sais pas, que l'habeas corpus et l'hospitalité politique, ce soit une question de santé, une question de travail, une question de logement, une question de vieillesse, une question de jeunesse, et qu'on repense aujourd'hui cette notion, pas comme Kant, parce que Kant, il voulait faire du commerce mondial. Et puis, il voulait un droit qui accompagne le commerce mondial. Et puis, il luttait contre la guerre. Mais aujourd'hui, est-ce que la notion d'hospitalité politique cosmopolite, qu'est-ce que ça donne dans le quotidien pour tout le monde, y compris les réfugiés? Rappelez-vous, en Suisse, les réfugiés, c'était 3%. Les travailleurs migrants, c'est 20%. Et le reste, on le laisse à l'UDC. C'est ça, au fond. C'est carrément un tournant de notre côté. Et c'est pour ça que le nihilisme appelle l'anti-nihilisme. Pour répondre, je ne sais pas si ma réponse sert à quelque chose, mais c'est en tout cas dans ce sens que je réfléchis.
Ja, vielen Dank. Du hast jetzt die politische Gastfreundschaft als Begriff eingebracht und wir öffnen jetzt das Podium. Wir sind freundlich mit unseren Gästen hier im Publikum. Für Fragen, Kommentare, Beiträge, Rückfragen. Es geht jetzt auch darum, Marie-Claire hat angefangen mit der Frage, warum bin ich noch am Leben? Wir schauen jetzt, gibt es Leben im Publikum noch?
Mich hat das Thema mit den Verschwundenen zuerst angeregt und ich möchte es gerne verknüpfen mit dem Nihilismus, der eigentlich sagen, dass es ein Nihilismus der Menschlichkeit ist, dass es uns an Menschlichkeit mangelt, an tiefer Verbundenheit zueinander und zu dem, was wirklich gut ist und dass wir ja auch deswegen kämpfen, oder? Dass, wenn ich das richtig so verstanden habe, dass die Leute, die kämpfen, die geben nicht auf, weil sie diese tiefe Verbindung zu dieser Menschlichkeit und zu diesen Werten haben, die sie als gut empfinden. Und jetzt gibt es diese Menschen in ganz vielen verschiedenen Bereichen, die am Kämpfen sind und dort dranbleiben. Und wir haben das Problem, dass alle sich erschöpfen in ihren Kämpfen, aber es gibt so viele, die an ihren diversen Kämpfen dran sind. Und jetzt würde ich sagen, wir machen statt Frontex, beendigen wir diese alten Fronten jeweils oder wir versuchen das umzukrempeln und sagen jetzt, das sind die Ex-Fronten und wir machen jetzt eine große neue Front zwischen den Menschen, die für die Menschlichkeit, für alle einstehen, egal woher sie kommen und welche Themen und Probleme sie haben und wo sie ausgegrenzt und diskriminiert werden. Und schließen uns zusammen, um zu kämpfen gegen diejenigen, die für Kapitalismus, für Oberflächlichkeit, für Besitz, für Bequemlichkeit stehen und die sich nicht wirklich darum kümmern, was menschlich ist und was gut ist und die nicht dafür kämpfen wollen. Das wäre mein Votum. Und dann nehmen wir natürlich alle Betroffenen in jedem diesem Feld, versuchen wir dazu zu holen, damit niemand alleingelassen wird und niemand sagen muss, es dreht sich alles um uns ohne uns, sondern wir sind auch dabei. Danke, ich würde mir das mega wünschen.
Vielen Dank. Ich schaue jetzt ins Podium. Wer möchte reagieren? Du hast Infrastruktur der Solidarität gesagt. Wie war die Formulierung? Kannst du das auf die Formulierung eine Front der Menschlichkeit gegen die Unmenschlichkeit beziehen? Oder anders gesagt, man könnte jetzt entgegnen, so ein ganzheitlicher Blick und ein ganzheitliches Vorgehen zusammen, das klingt, finde ich, immer sehr gut und vielversprechend. Und dann ist aber die Frage, haben die einzelnen Themen, die einzelnen Bewegungen, die einzelnen Problematiken halt nicht eine eigene Zeitlichkeit, eine Eigendynamik, eine gewisse Autonomie, die es dann doch auch schwierig machen, sie auf Wunsch hin, sage ich jetzt mal zumindest, zu verbinden.
Ich kann nicht mega viel dazu sagen, sondern ich glaube, es war ja auch einfach ein Votum, das nicht unbedingt einer Antwort bedarf. Und ich fand das Votum auch schön. Und ich würde halt auch wieder sagen, so, also natürlich kann man immer sagen, es ist ein Turning Point, man muss besser werden, man muss noch mehr machen etc. Aber ich glaube, dann wird es eine Frage der Erreichbarkeit davon. Und ich glaube, es ist auch wichtig zu sehen, dass ja ganz viel Intersektionalität schon stattfindet zwischen unterschiedlichen Bewegungen. Und das kann ich vielleicht auch wieder so aus Perspektive von Alarm von oder von Erfahrungen, die ich gemacht habe, sagen, dass natürlich irgendwie da Klimakämpfe auch eine wahnsinnig wichtige Rolle spielen und dass es irgendwie verbundene Projekte gibt, die sich für Ernährungssouveränität in Westafrika einsetzen, dass feministische Perspektive absolut zentrale Aspekte davon sind und ich meine grundlegende Rechte, auf die man sich beruft. Und ich glaube, das, was wir als Slogan deshalb so gewählt haben, ist Bewegungsfreiheit für alle als zentraler praktischer Slogan, den wir wählen, und gleiche soziale Rechte. Und ich glaube, darauf muss es ja am Schluss unbedingt hinauslaufen, also auf eine Perspektive von Global Justice und wirklich damit verbunden halt das Anstreben von einem fundamentalen Bekämpfen von existierenden Ungerechtigkeiten und Ausbeutungsverhältnissen.
Ich wollte fragen, was kommt als nächster Schritt? Die No-Frontex-Kampagne hat viele Augen geöffnet. Es gibt immer wieder Skandale, es wird mehr Skandale geben. Es gibt die Alarmfon, das dann sagt, wo ein potenzieller Skandal ist. Aber diese Skandale kommen jetzt nicht in die Schweizer Politik. Es ist, ist nur Verantwortungslosigkeit. Es ist schön zu sagen No-Frontex, aber Frontex ist dann 5 Milliarden. Es wird nicht verschwinden, würde ich voraussagen. Was könnten wir als Richtung für Rechenschaft erarbeiten, dass die Schweizer Politik, es gibt zwei Leute im Vorstand von Frontex für die Schweiz, es gibt Angestellten dort, kann man nicht verlangen, dass es Rechenschaft gibt für die Schweizer Beitrag als Teil von einer Schweizer politischen Strategie?
Ich kann ein bisschen etwas dazu sagen, weil ich mich ziemlich intensiv mit der Struktur der Schweiz und Frontex befasst habe. Und es ist natürlich so, es gibt diese zwei Verwaltungsratsmitglieder, das sind Marco Benz und Matthäa Meyer, die sind vom Bundesamt für Zoll- und Grenzsicherheit. Und die sitzen da in diesem höchsten Frontex-Gremium, das ja auch von verschiedenen Berichten sehr stark kritisiert wurde. Also da gibt es ja auch Menschenrechtsverstöße, die zumindest mit Entscheidungsschwäche in diesem Gremium in Verbindung gebracht werden. Aber wenn man sich dann den Begriff der Rechenschaft irgendwie an dem orientiert, dann ist es ja die Frage, ja, ist das eine moralische oder ist das eine rechtliche? Und ich glaube, wenn man die rechtliche Rechenschaft meint, dann kommt man ja schnell an Grenzen, weil die Agentur wirklich in so einen Raum der Verantwortungslosigkeit eingebettet wurde, der es wahnsinnig schwierig macht, sie rechtlich zur Verantwortung zu ziehen. Und es wurde versucht, auf unterschiedlicher Ebene der EU wurden ja Klagen angestrebt. Und diese Klagen sind aber eigentlich nur wirksam, wenn sie an einen sehr, sehr klaren Fall gebunden sind, der eine ganz klare rechtliche Argumentation zulässt. Und in der Natur von Grenzgewalt findet natürlich wahnsinnig viel in der Unsichtbarkeit statt und ist also in dem Sinne sehr schwierig zu beweisen. Und ich glaube, deshalb ist das, was man meiner Meinung nach tun kann, ja das, was das Frontex-Referendum und diese unterschiedlichen Organisationen anstoßen, nämlich den Druck aus der Zivilgesellschaft stetig erhöhen und permanent hochzuhalten. Und ich glaube, wenn wir uns überlegen, wer ist dafür verantwortlich in der Schweiz, dann gab es während diesem Abstimmungskampf wahnsinnig viele Voten, beispielsweise von Operation Libero, die sagten, wir setzen uns dann dafür ein, dass die Schweiz Frontex menschenrechtskonform macht. Und wenn wir jetzt 2 Jahre nach diesem Referendum hier stehen, die Eingebundenheit von Frontex bei diesen Schiffsunglücken sehen, dann müssen wir uns ja am Schluss trotzdem wieder fragen, wo waren all diese Leute, die während diesem Abstimmungskampf aus einer vermeintlich humanitären Perspektive gesagt haben, sie würden sich dann schon für menschenrechtskonformes Arbeiten bei Frontex einsetzen. Und ich glaube, das sind die Leute, die man in die Verantwortung nehmen muss, die etwas angekündigt haben, was sie nicht halten. Und ich glaube, dort muss man in der Schweiz irgendwie versuchen, den Druck aufzuüben, also auf diese einerseits AkteurInnen, die politisch sich dazu geäußert haben, und natürlich auf die Institutionen wie das Bundesamt für Zoll- und Grenzsicherheit, die für die Mitarbeit bei Frontex verantwortlich sind.
Ja, danke. Bevor der nächste Beitrag aus dem Publikum kommt, ich finde auch, danke, dass du das gesagt hast. Jetzt finde ich, wir hätten jemanden von Operation Libero oder von den Grünliberalen einladen müssen. Das war ein großer Fehler. Ich bedauere das.
Ja, ich habe mir mit großer Aufmerksamkeit die Intervention von Marie-Claire Gallos-Job angehört. Und das hat mich sehr gefreut, dass sie diese Dimension des Politischen reingebracht hat. Vielleicht wissen es nicht alle hier, aber der ehemalige Direktor Frontex, der ist, Leggeri heißt er, der ist ja demissioniert worden, noch während der Kampagne gegen Frontex. Übrigens von Freunden von mir, die arbeiten nicht für eine Aktion Frontex, sondern für eine Aktion, die heißt Frontlex. Und da gibt es eine sehr instruktive Internetseite. Aber ich sage das wegen Leggeri. Ich habe entdeckt, dass Leggeri die dritte wahlfähige Position in den kommenden Europawahlen auf der faschistischen Partei, in der faschistischen Partei Front National, die jetzt Rassemblement National heißt. Und da wollte ich einfach mit der Überlegung, die Marie-Claire geäußert hat, einen Satz vorschlagen. Ich habe ihn in mir während dem Tag jetzt und jetzt heute Abend noch kurz notiert. Es geht doch nicht an, dass schon wieder Nazis und Faschisten an der Grenze ungestraft einen europäischen Krieg vorbereiten. Ich glaube, das verbindet die Arroganz von rechtsextremen, konservativen Kreisen, die immer brauner werden, mit der Argumentation gegen Frontex.
Ja. Moi, j'aimerais peut-être faire deux, une remarque concrète. Est-ce qu'on peut accepter que le contrôle soit le fait de deux personnes, des techniciens? Est-ce qu'aujourd'hui, on doit mettre en place un contrôle large où la société civile soit présente? Et la deuxième chose, pourquoi ne pas demander que le principe de non-refoulement soit réactualisé et puni quand il y a une violation de ce principe? Parce que ça permet tout à coup à toutes les frontières de regarder comment ça fonctionne et d'amener cette invention juridique du droit international sur la table. Parce que c'est un acquis. C'est un acquis et je le dis d'autant plus en constatant les attaques du HCR, de l'ONU aujourd'hui. Hein, il n'y a pas seulement les élections européennes sont très importantes, Et je dirais que la revendication, notre ennemi principal n'est pas l'extrême droite, contrairement à ce qu'aimerait M. Macron. Notre ennemi principal, c'est aujourd'hui le capitalisme et la guerre. Parce que sinon, on se fait... D'ailleurs, l'Égérie, c'est un bon exemple. Il est sorti de Frontex, de force. Il s'est retrouvé dans le parti de Marine Le Pen. Et ce type, il était de l'École normale supérieure de Paris. C'était une élite parisienne, hein, un intellectuel de la collaboration. C'est-à-dire, moi, je dirais, il y a des problèmes à la fois structurels et puis des problèmes pointus qu'il faut pousser au bout. Ça serait, je dirais, ce que j'aurais envie de dire dans l'action actuelle. Il faut de la stratégie et de la tactique pour traduire.
Auf der Uhr sind noch 5 Minuten. Ich habe jetzt nicht genau gesehen, es gibt wahrscheinlich noch Wortmeldungen aus dem Publikum.
Ich finde das jetzt sehr gut, wie du das gesagt hast, dass es um den Krieg geht auch, der kommt und den Europa macht und dass man schauen, dass das die größte Gefahr ist. Und ich finde es verkürzt, wenn man nur auf die Faschisten und die Rechtsextremen schaut. Ich meine, die deutsche Regierung hat sich sehr stark dafür eingesetzt, dass jetzt die ganzen Flüchtlinge an die Außengrenze gehen sollen. Und was nützt es mir, wenn die grüne Partei im Europaparlament dagegen stimmt, aber die grüne Außenministerin in Deutschland eine der stärksten Befürworterinnen und Lobbyistinnen ist für diese Politik und wenn auch bis weit in linke wählende Kreise dieses Gift irgendwie ankommt und man unterstützt, wenn man schaut, wie Sarah Wagenknecht immer weiter nach rechts ist und sie kommt aus der Linken, also dann sind das Gedanken, die viele gutheißen, nicht nur die Rechtsextremen und man muss da auch sich überlegen, wie man argumentiert und sie nicht einfach alle nur verdammt oder nicht mehr mit ihnen sprechen will, aber man muss auch klar sagen, was das bedeutet.
Hinten im Raum ist noch ein.
Bonsoir, Madame Marie-Claire. Vous avez parlé un peu avec de la thème de la un peu du nihilisme politique, mais aussi de la responsabilité. Alors, tout avant parler un peu de la responsabilité, non? J'entendais parler en français. Et pour moi, personnellement, je pense qu'on peut aussi dire que c'est difficile, par exemple, pour les organisations européennes, de prendre la responsabilité de ces actions et aussi du point de vue historique. Europe et aussi, alors, cette chose que c'est appelé comme le Nord global, non? C'est une histoire d'extraction, de responsabilité, c'est simple, une protection des privilèges des personnes qui ont prévenu. Mm-hmm. Et non seulement si c'est pour cette question que c'est difficile aussi de faire stop avec ce nihilisme, non? Parce que c'est ce fait de terminer ce régime d'inégalité entre les nations, entre les peuples, pour pouvoir avoir l'humanité, non? Que si en Europe c'est une grande richesse, une grande de ressources et Frontex et tous ces systèmes sont désignés pour les protéger, non? Et aussi, s'il doit accepter un peu, alors tous sommes un peu coupables de l'inégalité globale. et quand nous acceptons aussi que nous sommes tous culpables de cette inégalité, de que tous devons aussi diminuer un peu notre qualité de vie, non so, parce que l'autre personne à l'autre côté du monde peut être aussi améliorer ses conditions de vie. Et je pense que